Ja, der Montag, der ist immer gut zu uns. Und es ist wieder ein Montag, der 14. Mai. Und es gibt wieder ein Gespräch mit Sergei Lochthofen. Und ich finde es schön, dass es diese Rituale gibt. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, wir sind ja schon eine feststehende Institution. Wir sind nicht nur Ritual. Wir sind sozusagen der Pfeil in der Landschaft.
Ja, und wir haben immer wieder was zu bereden. Deswegen wird das auch noch eine Weile fortgesetzt werden. Ich habe schon angekündigt, eben Israel feiert aus ganz verschiedenen Gründen. Natürlich wird der Sieg gefeiert beim European Song Contest am Wochenende. Aber noch wichtiger, heute ist der 70. Jahrestag der Staatsgründung. Und heute wird auch die amerikanische Botschaft in Jerusalem eröffnet. Das ist quasi eine Anerkennung der USA Jerusalems als Hauptstadt. Die Frage ist jetzt bei all den Ereignissen, wo können wir jetzt wirklich mitfeiern und wo dürfen wir ein bisschen skeptisch sein?
Naja, 70 Jahre Israel ist sicherlich ein Grund zu feiern. Es ist die einzige Demokratie in der ganzen Region. Wir sind jetzt mit Sicherheit nicht mit jeder Entscheidung in diesem Parlament, in diesem Land einverstanden, aber im Großen und Ganzen ist es ein Fortschritt. Wo wir nicht feiern können, ist die Entscheidung Donald Trumps, die Situation weiter zu verkomplizieren. Das heißt, die Aufgabe der Idee, dass es zwei Staaten dort geben wird, Israel und Palästina. Und wir müssen natürlich sehen, dass das vor dem Hintergrund der Aufkündigung des Iran-Vertrags durch Donald Trump passiert. Das heißt, dass wir eher eine Zuspitzung, eine Verschlechterung der Situation haben. Und gleichzeitig muss man sagen, dass Israel das eine ist, die Regierung Netanjahu und dieser Ministerpräsident das andere, der keinen Frieden will. Das macht die Sache so schwer und es ist gut, dass die Europäer nicht einfach dem gefolgt sind, zumindest in der Mehrheit ein paar Länder, wie immer Polen, glaube ich Ungarn, die nehmen an diesen Feierlichkeiten der Einführung der amerikanischen Botschaft teil, die anderen nicht. Also da ist noch viel zu tun für uns.
Das Thema beschäftigt uns im Grunde seit Gründung des Staates Israel, also nicht ganz, aber diese mögliche Zwei-Staaten-Lösung ist, Sie haben es eben schon angedeutet, damit die Tür für immer jetzt verschlossen mit dieser Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt?
Ja, nein. Ich sage mal, da ist ja nichts endgültig. Wenn wir die Geschichte Jerusalems sehen, sie ist sehr alt und es gibt immer wieder Veränderungen, wie wir sie nicht erwarten können. Ich bin in den letzten 30 Jahren ja viel dort unterwegs gewesen, sowohl dienstlich als auch privat und kann mich erinnern, in der Zeit der Friedensgespräche Rabin, was für eine tolle Stimmung in Israel, aber auch in den besetzten Gebieten war. Das heißt, man ging davon aus, so wie in Südafrika endlich passiert hier etwas und verändert sich etwas und auch wie in Europa, als der Eiserne Vorhang fiel. Aber leider, sage ich mal, ist der Mann, der das initiiert hat und vorangetrieben hat, dann umgebracht worden. Und Netanjahu hat von Anfang an klar gemacht, dass er kein Interesse an diesen Dingen hat, am Frieden. Und das ist eben halt unser Dilemma. Wir haben einen Partner, auf den man sich weder verlassen kann, noch dass er in die gleiche Richtung arbeitet. Und ich glaube, es ist nicht alles, was da im Nahen Osten passiert ist, immer nur unter dem Aspekt Teilung und Israel zu sehen. Aber es ist schon ein wichtiger Katalysator für die Spannung, für die Kriege, die dort geführt werden. Das heißt, wir täten gut daran, doch weiter an dem Ziel festzuhalten, dass es eine Zwei-Staaten-Regelung gibt.
Und müssen vielleicht auf einen neuen amerikanischen Präsidenten warten. Sie haben eben schon angedeutet...
Naja, das wird nicht ganz einfach werden. Also wir haben ja hier eine sehr europäische Sicht, eine deutsche Sicht. Wir haben ja auch Obama, bevor er noch gewählt worden ist, auf den Händen getragen. Im realen Leben konnte er vieles von dem, was er wollte, dann nicht umsetzen. Trump macht vieles aus rein innenpolitischer Sicht, das heißt, das, was er im Wahlkampf sehr extrem vertreten hat, dass er versucht, das auch durchzusetzen. Und wir müssen damit leben, dass er eventuell in Amerika, trotzdem er für uns doch sehr merkwürdig erscheint und es gibt ja kein Wort, was nicht in seinem Zusammenhang, kein negatives, nicht schon verwendet wurde, dass er ein zweites Mal gewählt wird. Insofern, es wird eine ziemlich lange Phase unter Umständen.
Sie haben auch schon gesagt, jetzt der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran, was ja noch der Vorgänger Barack Obama abgeschlossen hat, als großer politischer Erfolg Obamas galt. Nun gab es ja mehrere Vertragspartner und die EU will nun retten, was zu retten ist. Morgen werden die Verhandlungen weitergeführt. Der Iran hat jetzt ein Ultimatum gesetzt von 60 Tagen. So lange hätte man Zeit, um sozusagen sich zu diesem Vertrag zu bekennen. Ist denn da noch was zu retten und wenn ja, wie?
Erstens, ich würde das jetzt wieder nicht als Ultimatum hochhängen, sondern das Positive einfach mal sehen, Iran ist der Meinung, dass man mit den Europäern, mit den anderen Vertragsstaaten, Russland und China, zusammen eventuell doch noch einiges machen kann. Es wird nicht einfach werden, wirtschaftlich vor allem. Wir müssen davon ausgehen, Amerika ist nach wie vor die nicht nur die militärische Supermacht Nummer eins, sondern auch wirtschaftlich so. Das heißt, man beschließt Dinge auf Kosten Dritter. Das darf sich eigentlich auf Dauer Europa nicht gefallen lassen. Wir sehen ja auch bei aller Diplomatie, selbst die deutsche Kanzlerin, die ja für ihre Ruhe, stoische Ruhe bekannt ist, hat auf dem Katholikentag sich doch für ihre Verhältnisse relativ scharf zu diesem Vorgang geäußert. Das heißt also, Amerika betreibt ja nicht nur im Nahen Osten diese Politik, sondern treibt ja auch letztlich seine westlichen Partner in Europa von sich weg. Plötzlich entstehen wieder Gespräche mit Russland, möglicherweise auch mit China. Wir müssen uns einfach anschauen, was in den nächsten Wochen passiert, wo ein Spielraum ist. Natürlich ist es so für deutsche Unternehmen, die im Iran unterwegs sind, die meisten sind aber auch auf Weltmärkten unterwegs und in den Vereinigten Staaten. Da ist unter Umständen der amerikanische Markt natürlich viel wichtiger als dieser iranische. Und bei allen Schäden, die da entstehen, wird man unter Umständen dann einknicken müssen. Aber es ist zumindest so, dass sozusagen die Distanz zwischen den Westeuropäern und Amerika noch nie so groß war wie unter diesem Präsidenten, und er treibt die Keil weiter voran. Das heißt also, für uns alle keine gute Zeit, die uns da ins Haus steht.
Dann blicken wir jetzt mal von Israel zurück ins eigene Land. Die FDP hat ihren Parteitag abgehalten und wollte natürlich auch sich die Frage stellen, wie können wir uns weiter positionieren. Übrig bleibt uns heute, wenn man sich die Schlagzeilen anschaut vom Parteitag, nur die etwas verunglückte Bäcker-Metapher von FDP-Parteichef Christian Lindner, die als fremdenfeindlich gedeutet wird. Meine Frage erstmal an Sie, ist sie fremdenfeindlich? Haben Sie das mitbekommen?
Ach, ich sage jetzt mal, es gibt immer wieder unglückliche Formulierungen. Die korrekte Ausdrucksweise in einer Rede ist zunehmend kompliziert geworden. Also ich würde sie nicht so hochhängen. Es ist natürlich auch für so einen Parteitag merkwürdig, wenn dann am Ende nur ein Zitat oder vielleicht ein Schlenker, der vielleicht nicht gut formuliert worden ist, irgendwo hängen bleibt an diesen Dingen. Lindner hatte aus meiner Sicht nach wie vor Probleme zu erklären, warum er nicht in der Regierung ist. Es klingt auch nicht glaubwürdig für einen Außenstehenden, wenn er die Regierung und die Merkel kritisiert, wo er doch die Gelegenheit hatte, da einzugreifen und vielleicht für Korrekturen zu sorgen in realer Politik. Und zweitens, der kann reden, so viel er will, er kann gut reden, aber am Ende des Tages ist die Frage, wenn das nächste Mal die Sache ansteht, kann es wirklich aus heutiger Sicht wieder nur eine Jamaika-Koalition sein, in die er gehen kann. Das heißt also, es passiert substanziell nichts, egal wie er es macht, dass er eine bessere Machtoption hat. Dann fragt man sich natürlich, warum hat er es diesmal nicht gemacht. Und interessant war für uns natürlich, dass die Thüringer gut aufgefallen sind. Also Kemmerich und Co. haben ja nun Kubicki zur Seite gestanden in einer neuen Sicht auf die Russlandpolitik. Wir haben das ja hier schon oft erörtert. Russland hat sich falsch verhalten. Russland hat die Krim annektiert. Das ist eine Aggression in Europa. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir auf Dauer mit einem solchen Partner trotzdem auskommen müssen. Im Augenblick hofft natürlich Putin, dass die Entfremdung zwischen Westeuropa und Amerika, vor allem wegen Donald Trump, dass die größer wird und sie tatsächlich davon profitieren können. Wir werden sehen.
Uns wird ja immer so nachgesagt, oder auch Ihnen und Kollegen Carsten, dass wir nur über schlechte Nachrichten reden. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung als Nachrichtenredakteur, dass diese berühmte Regel only bad news are good news immer so ein bisschen gilt. Und deswegen wollen wir mal ganz bewusst,
ich muss dem widersprechen. Es ist ein bisschen komplizierter in dieser Welt. Abgesehen davon, dass viele Menschen sich natürlich gerne die Hände werben am Leid der anderen. Und deswegen natürlich auch sich gerade für so etwas interessieren. Und heute Medien, Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk, viel stärker, aber auch ins Internet natürlich, viel stärker darauf abfahren, was interessiert die Leute, und nicht auf das, was vielleicht pädagogisch wertvoll wäre an dieser Stelle. Die schlechten News fallen deswegen so auf, weil sie abweichend sind von der Norm. Das heißt, wenn alles normal läuft, ist es auch langweilig und interessiert niemanden. Das ist das Seltsame in dieser Welt. Sobald es in eine falsche Richtung ausschlägt, und das kann nach oben, nach unten sein, es kann positiv sein, es kann negativ sein, dann ist das schon ein Gegenstand für Gespräche.
Also Sie sagen, es ist eher ein strukturelles Problem quasi. Ja. Also wenn wir sozusagen nur immer den Gleichstand berichten, wird man auf der Stelle treten. Dann wollen wir trotzdem mal sagen, dass es was Gutes zu berichten gibt, denn die Kriminalitätsstatistik wurde vergangene Woche von CSU-Innenminister Horst Seehofer vorgestellt, und die Anzahl der Straftaten ist so niedrig wie noch nie. Also seit 25 Jahren, muss man noch hinzufügen. Und das sind ja erstmal richtig gute Nachrichten. Da muss man sich doch hinstellen und sagen, Mensch, das ist doch was Tolles. Und trotzdem ist diese Meldung so ein bisschen untergegangen.
Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wenn es in gleicher Weise die Kriminalität angestiegen wäre um 14 oder 15%, dass wir natürlich wochenlang uns damit beschäftigen würden, dass Parteien, die von der Angst leben, natürlich endlose Debatten dazu anführen würden. In dem Augenblick, wo das gut läuft, haken es die Leute auch ab. Es ist ja nicht so, dass Sie oder ich auf der Straße gefragt werden, machen Sie doch mal was zu dieser schönen Statistik, oder? Und allenfalls die Diskussion über die richtigen Zahlen, ob die Statistik stimmt, hat ein bisschen, sage ich mal, für Diskussionen gesorgt. Da muss ich auch wieder antworten, wäre es die Negativstatistik, würde die Zahlen keiner anzweifeln. Sobald es eine Positivstatistik ist, sagt man, ja, die Maßstäbe, und da ist das richtig gezählt worden. Also ich glaube, es ist eine substanzielle Kritik auch an der Verfasstheit der Menschen, und auch natürlich schlägt sich das auch bei Wahlen durch. Das heißt, dass man Ängste, dass man Konflikte gerne aufnimmt und aus denen Politik macht und nicht aus positiven Entwicklungen.
Und daran wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum haben die Menschen denn trotzdem weiterhin Angst sozusagen vor der Kriminalität, und warum wird weiterhin diese Angst geschürt?
Naja, es gibt ein großes Problem, dass die Menschen gerne ihre Vorurteile bestätigt sehen wollen. Das heißt, sie interessieren nicht die Fakten oftmals, und davon gibt es viele Menschen. Wir merken das ja auch beim Wählen. Andere Länder, schauen Sie nach Italien, da sind Rechtsextreme jetzt mit einer populistisch linkeren Partei, die bilden eine Regierung, also eine Merkwürdigkeit an sich, ja. Nur durch den Zwang, eben gar keine Macht zu haben, sind sie dazu gezwungen worden, da zusammenzugehen. Also so weit treibt der Wähler in seiner Unverständnis dessen, was draußen in der Welt passiert. Da sind Ängste, spielen Ängste eine große Rolle, und im Augenblick gibt es eine ganze Reihe Parteien in Europa, die nationalistischen Parteien vor allem, die Ängste schüren, die gerne da profitieren, die auch Ämter bekommen, die auch gute Posten bekommen, die auch gut davon leben. Also insofern geht dann schnell mal eine gute Nachricht unter, weil sie keinen Angstfaktor hat und keine Reibung erzeugt an dieser Stelle. Und umgedreht erkennen auch etablierte Parteien, dass man mit Angst was machen kann. Schauen Sie den ganzen bayerischen Wahlkampf, was der Söder und die anderen da in Bayern veranstalten, Herr Dobrindt. Also das ist ja auch nichts anderes als der Versuch, ein bisschen davon zu partizipieren, also etwas davon zu haben, dass die Leute Angst kriegen. Und insofern spielt da gar keine Rolle, ob das jetzt wirklich hier in Erfurt, wir sind ja eine mittelgroße Stadt mit relativ überschaubaren Ereignissen, trotzdem wird hier natürlich geschürt und trotzdem wird hier natürlich der Eindruck erweckt, es ist alles kurz vorm Zusammenbrechen. Ich glaube, der AfD-Spitzenmann hier spricht immer davor, dass wir kurz vorm Bürgerkrieg stehen, letztes Jahr im Sommerinterview. Also insofern sage ich jetzt mal, es ist tatsächlich im Menschen so angelegt, und viele Gutgläubige folgen wie die Lemminge dieser ganzen Geschichte.
Das klingt jetzt nicht sehr positiv. Das heißt also, wir müssen uns damit abfinden, dass man gegen diese gefühlte Angst einfach nicht ankommt.
Nein. Also es ist natürlich so auch, dass diese Parteien dann von einem Thema aufs andere springen. Denken Sie dran, zum Beispiel die AfD ist als Anti-Euro-Partei gegründet worden. Und wissen wir heute, wenn Sie den italienischen Wahlkampf sehen und die Regierungsbildung, einer der Spitzenleute sagte gestern Abend, wir wollen in Europa eine andere Rolle, wir wollen keine Kolonie Deutschlands sein. Das heißt, alle drumherum sind fest davon überzeugt, und das ist auch nachweisbar in Zahlen, dass es kein anderes Land gibt, das so am Euro profitiert, und kein anderes Land, das wirtschaftlich von Europa profitiert. Jeder zweite Euro in diesem Land wird ja im Export oder in der Außenwirtschaft erwirtschaftet. Da kommt trotzdem eine Partei, sagt, wir sind für nationale Interessen und wir wollen den Euro eigentlich abschaffen. Das heißt, eine Partei, die sich völlig gegen die nationalen Interessen, gegen den Wohlstand in diesem Land richtet, wird trotzdem gewählt von denen, deren Wohlstand bedroht ist. Also es ist absurd, und dieses absurde Verhältnis in den Köpfen, das aufzubrechen, ist nicht ganz einfach. Und wie gesagt, die Vorurteile spielen die entscheidende Rolle. Wenn ich das Vorurteil habe, lasse ich mich auch durch Fakten oftmals nicht überzeugen.
Werden wir am Ende auch mal selber noch ein bisschen emotional und reden mal über Sport, über Fußball, was wir viel zu selten tun, ja. Ich ahne es schon, Herr Lochthofen, ja. Aber wir müssen mal festhalten, am Samstag sind immerhin 5.465 Menschen ins Steigerwaldstadion gegangen, um Rot-Weiß Erfurt lebwohl zu sagen. Die steigen ab aus der dritten Liga in die Regionalliga und am Ende hat die Mannschaft auch nochmal verloren, um das nachzureichen, 1-3 gegen Würzburg. Ich höre raus, Sie waren nicht ausnahmsweise mal im Stadion.
Nein, ich bin da etwas distanziert, wenngleich ich in meiner Arbeit noch als Chefredakteur mal wesentlich mit dazu beigetragen, dass die in die nächste Liga aufgestiegen sind damals. Das lässt sich durch Stimmung, das lässt sich durch einen, sag ich mal, einen Spirit so in so einer Stadt schon machen. Das sieht man ja an Aue, wie stark da die ganze Region mit so etwas mitbebt. Das ist in Erfurt nicht der Fall. Jetzt sage ich mal, wenn die ganze Saison durch 20.000 in dieses Stadion gegangen wären, wäre Rot-Weiß nicht abgestiegen. Das heißt, die Stimmung hätte sie mitgetragen. Sie hätten auch hin und wieder mal was gewonnen auf dem Spielfeld. Das ist bei dem Vorhandensein der Spieler, die sind nicht so viel anders als bei denen, die im Mittelfeld gelandet sind. Es ist einfach ein Zusammenlaufen von Umständen. Es hat sich niemand dagegen stemmen können. Es war ein Desaster, was das Management ablieferte, in der Summe alle zusammen. Also eigentlich fast Halbwelt wie beim Boxen in dieser ganzen Geschichte. Und insofern, ich glaube, erstens in der Region, wenn schon uns Zuhörer in Weimar zuhören, die werden das schon mit Schmunzeln zur Kenntnis nehmen.
Obwohl, da gibt es auch einige RWE-Fans, das geteilt. Einige sind Fans von Jena und einige von Erfurt.
Ja, das ist in Gotha, in Anstatt, da gibt es RWE-Fans, aber viele andere sagen, ja, was geht mich der RWE an? Das heißt, es ist natürlich eine stark lokale Geschichte. Schauen Sie, in Nordhausen ist ganz anders und der Spitzenmann, der Torjäger, geht ja auch nach Nordhausen.
Sie sind gut informiert, Herr Lochthofen, dafür, dass Sie sich nicht so viel Fußball interessieren.
Ja, ich bin ja Journalist. Ich schaue mit einem Auge natürlich auf diese Dinge drauf, auch wenn ich jetzt, sagen wir, selbst nicht der. Also ich würde sagen, hier ist einfach auf allen Ebenen und ich muss sagen, auch die Fans sind schwach in dieser Stadt. Das heißt,
Vorsicht, Herr Lochthofen, nicht, dass wir gleich wieder Anrufe bekommen.
Aber entschuldigen Sie bitte. Ich sage es nur einmal, wenn das Stadion halbwegs voll gewesen wäre, in der ersten Serie, und die Leute hingegangen wären und die mitgetragen hätten, auch bei Verlust, dann hätte es diesen Abstieg nicht gegeben. Schauen Sie mal, Magdeburg hat doch keine besseren Voraussetzungen, wäre wirtschaftlich nur anders und die steigen in die zweite Bundesliga auf. Da ist einfach vieles zusammengekommen, was man hier nicht hat organisieren können. Und ich fange natürlich zuerst bei den Fans an, weil es traut sich ja sonst keiner zu sagen, nein, ihr seid schwach. Ja.
Na Moment, da beleidigt man aber jetzt auch die 5.000 Fans, die gekommen sind jetzt beim letzten Spiel.
Ja, das
also
ist natürlich ein bisschen mitweinen am Ende. Das ist in Chemnitz ja nicht anders gewesen.
Herr Lochthofen, Vorsicht.
Dass die noch mitgegangen sind. Ich will ja nicht ihre berechtigten Emotionen in Frage stellen. Ich sage nur, verloren wird nicht im letzten Spiel, sondern verloren wird in vielen Spielen, wo alle ein bisschen schwach sind und wo man nicht dazu beiträgt, dass es eine Welle gibt, auf der so eine Mannschaft auch getragen wird. Natürlich ist es in erster Linie Aufgabe als Profifußballer, und da sind sie ja erst einmal für ihr Geld wie ein Hase zu rennen. Manchmal sind sie recht lustlos. Da spielt natürlich auch der Fan eine große Rolle. Und dann kommt dazu, dass, Sie wissen ja, dieser Verein in der Spitze sehr schlecht geführt worden ist.
Aber die sind jetzt ja alle weg. Also jetzt gibt es ja einen Neuanfang. Vielleicht, wir können ja positiv mal sagen, vielleicht wird jetzt alles besser und anders.
Ich finde es nie besser, wenn man eine Liga tiefer absteigt. Das heißt also, es dauert viel länger, um wieder stabile Verhältnisse zu haben. Das ist ein Trost, den sich jetzt viele zusprechen können. Das ist okay. Was will man sonst in der Situation machen? Aber dass man am Ende dort gelandet ist, wo man gelandet ist, das ist ein kollektives Versagen. Und man muss sagen, okay, man hat ein neues Stadion bekommen. Es hieß ja eigentlich Aufstieg in die zweite Bundesliga war das Ziel, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das stimmt, aber das ist schon ein bisschen her.
Es sind einige Millionen mehr ausgegeben worden, als ursprünglich vorgesehen waren. All das ist hier in den Skat gedrückt worden und gesagt, okay, das machen wir alles. Am Ende hat der Club nicht das gebracht und die Fans nicht das gebracht. Ja, da muss ich sagen, meine Herrschaften,
ja, lieber, vielleicht wirklich letzte Frage, so ein bisschen allgemeiner, um wieder so ein bisschen versöhnlicher zu sein. Wie wichtig ist denn so allgemein so ein Sportclub, sagen wir mal, das extra so weg vom Fußball auch für die Identität einer Stadt? Also ich denke jetzt auch an die Rockets Basketball Gotha, weil diese, da haben sie ja auch lange Zeit gelebt. Das kann der Stadt ja, wenn es richtig gut läuft, auch helfen, ne, dass es so ein Aushängeschild ist.
Ja, selbstverständlich, man freut sich ja auch darüber. Aber jetzt sage ich mal, es geht da wirklich oftmals nicht um Spitzenleistung. Die beste Mannschaft, die wir haben, sind die Handballerinnen. Mhm. Und wir werden hier so unter ferner Leben zum Teil in diesem Land und in dieser Region, sage ich mal, eigentlich hätte vernünftigerweise Erfurt sich schon längst die Mädels hier nach Erfurt ziehen müssen, ja. Aber das wird so mit, ja, laufen gelassen, Jürgen. Man nimmt zur Kenntnis, ja, die haben wieder mal die Meisterschaft gewonnen und so weiter. Da gibt es Ungleichgewichte, die ich so auch nicht gut finde. Also das heißt, wir haben durchaus guten Sport. Für unsere Region ist es wichtig, aber nicht so wichtig wie in Dortmund oder in Ruhrstädten, die sonst nichts haben außer dem Sport, ja, also natürlich große gewachsene Städte sind. Hier gibt es viele kulturelle andere Bezüge. Es gibt ja fast keinen großen deutschen Literaten, der hier nicht entweder geboren worden ist oder hier gelebt hat oder gearbeitet hat oder Bach oder andere. Das heißt also, wir haben schon noch ein Reichtum darüber hinaus. Insofern ist es nicht ganz einfach und wir haben hier ist wahrscheinlich auch nicht den Hintergrund, also diese Verbissenheit, wie wir sie zum Beispiel eben halt in Aue haben, in einer relativ überschaubaren Kleinstadt, in der man in der zweiten Bundesliga kämpft und jetzt vielleicht sogar die Relegation wieder schafft, nachdem man jedes Jahr fast ein spannendes Abschiedsspiel ja gibt. Also insofern sage ich mal, ist die Gesamtkultur nicht ganz so, wie sie sein sollte. Also es gibt nicht so ein paar Anhänglichkeit, also auch in der breiten Bevölkerung. Es ist eine Sparte unter vielen und ich sehe im Augenblick auch nicht, dass das Rot-Weiß das tatsächlich stärker ausfüllen kann.
Sagt der Nicht-Fußball-Fan, dennoch sehr gute Journalist Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich für diesen Espresso-Plausch und wünsche Ihnen...
Ich habe Sie nicht zu sehr enttäuscht. Bei Ihnen hörte man ja raus, Ihnen tränt ja das blutet ja das Herz. Ja?
Also um das auch nochmal klarzustellen, ich bin wohlwollender Beobachter. Ich bin kein Fan. Also das muss ich auch sagen. Also,
Sie sitzen jetzt nicht mit Schale im Studio.
Nein, das nicht.
Trauern.
Ja. Nein. So ein bisschen schade finde ich es. Also trauern ist wieder ein zu großes Wort.
Ja, selbstverständlich wäre es viel schöner, wenn wir eine erste Bundesliga-Mannschaft hätten. Das ist ja gar keine Frage. Nur schaffen wir das aus dieser Region raus. Und das sieht nicht ganz so aus im Augenblick.
Wir harren mal der Dinge, die da kommen. Immerhin gab es ja schon zweimal zweite Liga nach der Wende. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder passieren. Und dann wird es vielleicht auch bestenfalls noch den Espresso-Plausch geben. Vielen Dank erstmal, Herr Lochthofen.
Ich freue mich auf die nächste Woche.
Ebenso.